Die Politik mag es, wenn es in Deutschland viele Mieter gibt.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Servus und hallo an den Kopfhörern. Hier ist wieder der Sebastian und auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt der Marc. Servus.
Hallo Sebastian, liebe Zuhörer. Servus. Schön, dass wir wieder beieinander sind. Heute gibt es wieder spannende Themen.
Genau, der Lehmann-Hüber-Talk versorgt euch immer mit wichtigen Infos und interessanten Erkenntnissen rund um die Immobilienwelt. Und da haben wir uns auch heute wieder was rausgesucht, nämlich die Eigentumsquote. Es gibt tatsächlich ein Thema, was wir in 103 Folgen bisher nicht thematisiert haben.
Super, Sebastian. Ein spannendes Thema. Man liest es immer wieder mal. Ich habe auch so das Gefühl, dass die Presse das so jedes Jahr einmal rausholt und es auch so ein bisschen durchs Dorf treibt. Ich habe mich schon lange gefragt, warum sich Länder wie Deutschland ganz anders entwickelt haben zu dem Thema wie Holland zum Beispiel, wo die Eigentumsquote ganz anders ist. Aber dazu später mehr. Wir haben einiges dazu zu erzählen und ich glaube, Sebastian, du hast auch fleißig recherchiert und bin gespannt. Wird bestimmt eine spannende Folge heute, ja, auf jeden Fall.
Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass das so ein umfangreiches Thema ist und da doch so viele Faktoren aufeinandertreffen, die einfach genau zu diesem Ergebnis für Deutschland führen. Also fangen wir mal ein bisschen vorne an. Worum geht's hier? Also die Eigentumsquote besagt nennt den Anteil der Haushalte, die in selbstgenutztem Wohneigentum leben. Also wer wohnt im Eigentum versus wer wohnt zur Miete. Und da liegen wir in Deutschland traditionell so immer so ein bisschen unter 50% Eigentümerquote. In den letzten Erhebungen sind es 47%. Ich habe auch was von 45% mal gelesen, aber so in dem Dreh. Und der Trend ist einfach vor allem in den letzten 10 Jahren fallend. Also es wohnen immer mehr Leute zur Miete und weniger im selbstgenutzten Eigentum. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt heute eben mal an. Es hilft natürlich auch immer so, den Vergleich zu ziehen. Wie ist das denn in anderen Ländern? Denn das ist schon sehr signifikant. Also der EU-Durchschnitt liegt bei 69%, fast 70% Eigentümer. Und es gibt halt auch viele Länder, wie jetzt zum Beispiel Rumänien, Slowakei, wo wir nochmal deutlich über 90% sind. Ich glaube, in Rumänien sind es sogar über 95%. Da gibt es also quasi keinen Mietmarkt. Und in USA ist es ja relativ ähnlich. Da habe ich jetzt keine Statistiken gefunden, aber das kriegt man ja so mit. Also Mieten tun in USA nur Menschen, die wirklich nur kurz auf Durchreise sind oder bei denen es wirtschaftlich wirklich ganz, ganz eng ist. Und die sind dann eben darauf angewiesen, wenn man einfach nicht kreditwürdig ist. Europaweit ist es eben nur die Schweiz noch niedriger mit 42%.
Das ist eine Überraschung, Sebastian. Ich hätte gedacht, die Schweiz liegt da höher. Aber ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf, wenn wir in Rumänien oder Slowakei hier 90% haben, haben die andere Zinsen wie wir oder ist das, wie ist das?
Nee, aber wahrscheinlich andere Immobilienpreise im Verhältnis zum Einkommen.
Das ist
oder andere Kreditvergabe oder es wird mehr vererbt, dass man länger in dem Familienheim bleibt über Generationen. Ich glaube, das sind eher so diese Faktoren. Wir sehen ja auch in Deutschland, dass in ländlichen Regionen die Eigentumsquote deutlich höher ist als den Städten. Und das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zu tun, ich sage jetzt mal überspitzt, ich weiß, es gibt auf dem Land nicht nur Bauernhöfe, aber wer auf dem Land im Bauernhof wohnt, dann wird es halt über Generationen weitervererbt oder auch Familien einfach in dem Familienhaus, dann wohnt die Oma noch mit drin und die Kinder, 3 Generationen. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik, die man da deutlich öfter vorfindet, als jetzt die arbeitende, junge, dynamische Großstadtbevölkerung, um da einfach mal so 2 Stereotypen gegenüberzustellen, ohne zu sagen, dass das jetzt immer natürlich so ist.
Ja, die große berufliche Flexibilität, dann auch das länderübergreifende Wohnen, ja, was wir auch vermehrt feststellen. Thema ja, Spanien, Dubai, was jetzt so in aller Munde ist. Ich glaube, die neue Generation bindet sich auch nicht mehr so wie unsere Eltern, ja, die Generation unserer Eltern. Und damals, glaube ich, war auch das Thema, man baut sein Haus und das verlässt man nur, wenn man rausgetragen wird. Ja?
Ja.
Und heute ist auch, ich sage jetzt mal, Umzug, neue Wohnungen in Mode gekommen und mit auch das Thema mit dem Erfolg und mit der Karriere verändert sich auch das Wohnverhalten oder die Wünsche.
Ja, ja, es gibt halt einfach so diese Präferenz für eine Flexibilität, jetzt deutschlandweit gesehen, die es früher weniger gab. Man bindet sich gerne weniger, es ist risikoärmer. Man ist einfach flexibler, kann umziehen, wenn man umziehen muss, wenn man umziehen möchte, wenn man auf der Karriereleiter den nächsten Schritt geht, kann man sich auch wohnlich seinen Ansprüchen anpassen. So dieses ganze Thema Sharing Economy, was wir halt bei Autos haben, was wir bei Bohrmaschinen haben, was wir halt auch dann beim Thema Wohnen haben. Und das sind einfach, glaube ich, Trends und Entwicklungen, die darauf mit einzahlen. Und es gibt ja auch den Spruch Mieterland Deutschland, dass das einfach auch so bei uns kulturell geprägt ist, dass der Deutsche einfach gerne zur Miete wohnt und so den Kauf eher ja, als Klotz am Bein auch oft ansieht.
Eigentum heißt Verantwortung haben, Rechte haben und Pflichten.
Aufs Thema Rechte und Pflichten kommen wir nachher noch. Das ist nämlich auch sehr auffällig in Deutschland gegenüber anderen Ländern.
Und du hast natürlich, wie du schon sagst, in teuren Metropolen, wenn du die Miete multiplizierst auf eine Lebenszeit plus und das Ganze mal vergleichst mit dem Kaufpreis in diesen Städten, da kommst du schon auf, da kann sich Mieten dann schon eher lohnen als das Kaufen. Ne?
Genau. Zum einen geht es mal um die grundsätzliche Erschwinglichkeit, dass Kaufpreise einfach in den letzten 10 Jahren, jetzt mal vor der Zinswende, aber jetzt so die viele Statistiken zur Eigentumsquote basieren eher so auf dem Jahr 22, 23. Und da sind halt einfach die Kaufpreise nochmal deutlich schneller gestiegen als die Einkommen. Ja, die Mieten auch. Aber trotzdem ist der Kauf einfach für viele, vor allem jüngere Leute, einfach weniger erschwinglich geworden. Und dann wird halt einfach doch mal länger zur Miete gebleibt, was vielleicht eher nur als vorübergehende Lösung gedacht war. Und dann, du hast es auch angesprochen, das Verhältnis von Kaufen und Mieten. Wie sind die Kaufpreise im Verhältnis zu den Mietpreisen insgesamt, jetzt unabhängig von der persönlichen Einkommenssituation, sieht man halt auch, dass wir in Deutschland, und das wird jetzt vielleicht für viele ein bisschen provokant wirken, aber das Mieten ist in Deutschland einfach relativ günstig im Verhältnis zum Kaufen. Das sieht man immer ganz gut an diesen Auswertungen zu den Kaufpreisvervielfältigern, die sagen, wie ist jetzt in einzelnen Städten oder Ländern, wobei das tatsächlich eher auf Stadtebene gemacht wird, wie viele Jahresmieten kostet oder liegt der Kaufpreis einer Immobilie? Und da liegen wir halt in deutschen Großstädten sehr oft bei 25 bis 35-fach. Das heißt, du müsstest 35 Jahre lang mieten, um den Kaufpreis einer Immobilie oder dem Äquivalent des Kaufpreises derselben Wohnung zu entsprechen. In München war das lange auch sogar bei 40 bis 50. Und dann, wenn man das halt so sieht, auch mit anderen Metropolen in anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Los Angeles, New York, Madrid, die auch durchaus teure Städte sind, da sind wir nur bei einem Vervielfältiger von 20. Und in Miami und Dubai, du hast es angesprochen, sind es nur 15. Und das sind sehr aktuelle Auswertungen. Und jetzt einfach zum Verhältnis, das kann man ja immer umrechnen in eine Rendite. Wenn wir jetzt einen Ertragsfaktor von 33 haben, entspricht das, dass die Jahresmiete bei 3% des Kaufpreises liegt. Und bei einem Faktor von 15, wie jetzt in Miami und Dubai, die ja jetzt auch keine Schnäppchenmärkte sind, bei Faktor 15, ich müsste jetzt umrechnen, 100 durch 15 dürfte irgendwo im Bereich von 7 bis 8 liegen. Das heißt, das ist ein gewaltiger Unterschied, wo man dann natürlich deutlich schneller mal eine Entscheidung für das Kaufen trifft, weil es sich viel schneller amortisiert als längere Zeit zu mieten.
Ich glaube, der Vergleich, Sebastian, ist wirklich sehr, sehr interessant für unsere Zuhörer, denn ich glaube, das hätten viele nicht gedacht, dass wir eben so einen großen Unterschied haben, auch zu diesen anderen großen Metropolen weltweit. Ja? Also da.
Genau, weil nur teure Kaufpreise heißt noch nicht, dass Kaufen deswegen unwirtschaftlich ist. Und wenn man es ins Verhältnis zu Mieten setzt, kann jetzt natürlich auch mal schauen, ich meine, das kann jeder von euch selber machen, geht mal irgendwo auf eine Immobilienplattform aus den USA oder aus Dubai und schaut euch mal vergleichbare Wohnungen an, wo liegen da die Kaufpreise und wo liegen die Mietpreise. Und da schlackert man dann oft mit den Ohren, wie teuer die Mietwohnung gefühlt ist, im Vergleich zu dem, wofür man sie dann schon kaufen kann. Und das ist einfach ein deutsches Problem Und im Fazit kommen wir auch noch drauf, was das halt alles für Folgen haben könnte. Aber
Sebastian, du hast ja gesagt, die Mieten in München oder in Deutschland sind relativ niedrig. Das ist aber ein bisschen konträr zu der Aussage, die du jetzt sagst, zu anderen Städten weltweit.
Also die sind niedrig im Verhältnis zu den Kaufpreisen.
Verstehe.
Genau, also sie sind absolut gesehen und von der Erschwinglichkeit nicht niedrig, aber sie sind im Verhältnis zu dem, wenn man es umrechnet, wenn ich die Immobilie kaufe und eine Bankfinanzierung mache, vielleicht machen wir es mal so auf dem Weg, dann ist halt jetzt vor allem wieder mit historisch durchschnittlichen Zinsen, wo wir jetzt gerade sind, und die man ja immer als Betracht oder als Faktor heranziehen muss, die Jahre mit 1% Zins, natürlich war da das Kaufen grundsätzlich erschwinglich, wenn man sich das Geld geliehen hat oder erschwinglicher. Aber jetzt bei normalen Zinsen, wenn man jetzt weltweit einen Zins von 3-4% ansetzt, dann ist man halt in anderen Ländern deutlich schneller bei der Entscheidung, dass, wenn ich mir eine Immobilie zum Kauf finanziere, meine Monatsbelastung deutlich niedriger ist als die Miete für dieselbe Wohnung. Und in Deutschland ist halt die Miete inzwischen wieder deutlich günstiger im Verhältnis zu der Kreditrate für den Kauf derselben Immobilie. So, das war das, worauf ich hinaus wollte.
Danke, Sebastian. Also keiner führt das ja so schön aus wie du. Und auch so verständlich. Super.
Ich gebe mir Mühe, weil es ist ein komplexes Thema. Genauso komplex ist das Thema Mieterschutz und Mietergesetze. Da kannst du vielleicht mal kurz was dazu sagen.
Ja, es ist ja so, dass wir in Deutschland sehr viele Gesetze haben, das wisst ihr ja. Und der Mieter, das ist allgemein bekannt, ist also, wenn man sagt, als Gattung wirklich extrem geschützt. Ja? Also von Gesetzes wegen her und weil wir natürlich diese Mietertradition haben, gibt es also laufend Gesetze, die den Mieter schützen. Es gibt auch Gesetze, die den Vermieter schützen. Aber die Gewichtung ist schon eher beim Mieter. Und deswegen, und ich sage es mal, Beispiele dafür zum Beispiel ist der Kündigungsschutz. Ja, man kann nicht einfach auf die Straße gesetzt werden. Im Übrigen Beispiel, ne, die Maria, ihr wisst ja, kommt aus Griechenland. In Griechenland gibt es keinen Kündigungsschutz. Da kannst du als Mieter nach einem Monat gekündigt werden, ja. Und zwar ohne Benennung von Gründen. Da musst du keinen Eigenbedarf anmelden oder eine Sanierung wie in Deutschland, sondern da bist du raus.
Ja. Oder in den USA gibt es ja auch traditionell nur Einjahresmietverträge. Da gibt es keine unbefristeten Mietverträge. Wenn ich da mal drin bin, kriegt mich keiner mehr raus, sondern es wird jedes Jahr neu verhandelt zwischen Mieter und Vermieter. Wollen wir weitermachen miteinander? Und was ist der Mietpreis, mit dem wir weitermachen? Da gibt es auch keine Kappungsgrenzen, keine Mieterhöhungsregeln und Mietspiegel. Vielleicht gibt es Mietspiegel mit Vergleichsmieten, an denen man sich orientieren kann. Aber ich kann jetzt was für $2,000 mieten für ein Jahr. Und wenn der Vermieter im nächsten Jahr sagt, wir können weitermachen, aber nur für $4,000, ist jetzt vereinfacht gesagt, vielleicht gibt es da auch aber Regeln. Aber es wird grundsätzlich die Miete neu festgesetzt für das nächste Jahr. Und dann ist entscheidend natürlich viele, wenn ich jetzt als Mieter da immer so der Willkür des Vermieters ausgesetzt bin und immer nur diese Planungssicherheit für ein Jahr habe, dann kaufe ich mir was und da habe ich meine eigene Planungssicherheit. Und deswegen gibt es halt auch gerade in den USA, das ist halt der Markt, den wir halt deutlich präsenter haben als jetzt viele andere, diese Kultur zu sagen, ich kaufe mir auch etwas, wenn ich nur 2 Jahre oder 3 Jahre irgendwo hinversetzt werde. Da wird nicht nach einer Mietimmobilie gesucht, sondern da wird gekauft. Hat auch wieder was, kommen wir später noch mit dem Thema Transaktionskosten zu tun, ist dann der nächste Punkt. Aber bleiben wir jetzt einfach nochmal kurz beim Thema rechtliche Situation. Das Thema Mietpreisbremse, Mietendeckel, es wird ja schon sehr darauf geachtet von Seiten der Politik, dass die Kosten für das Mieten zusätzlich zu der langfristigen Planungssicherheit und Stabilität auch im Rahmen gehalten werden. Wie es dann in der Praxis gelebt wird, steht auf einem anderen Blatt, aber die Gesetzgebung ist auch hier eher mieterfreundlich und nicht eigentums- oder investorenfreundlich.
Ja, das kommt noch dazu. Und deswegen wundert sich der ein oder andere vielleicht auch, warum der Anteil bei uns so groß ist, obwohl einem von Investorenseite her ja schon immer auch von Gesetzes wegen her ein paar Stöcke zwischen die Beine geschmissen werden. Es wird gerade nicht erleichtert, das Thema. Es wird versucht zu regulieren, Sebastian, aber wir haben alle schon erlebt, dass das Thema auch schön nach hinten losgehen kann.
Politische Gründe, gehen wir nachher noch mit drauf ein.
Ach, Mietpreisbremse ist jetzt für 3 Jahre verlängert worden.
Ja, genau. Also gilt weiter. Gut, war bei der Koalition auch zu erwarten, dass die FDP da nichts zu sagen hat. Genau, Transaktionskosten. Es ist ja immer so, wenn man sich etwas kauft und etwas verkauft, dann ist es immer dann interessant, wenn man es quasi zu denselben Bedingungen kaufen und verkaufen kann. Wenn jetzt aber allein durch die Transaktion, durch den Kauf noch Nebenkosten entstehen, die wir in Deutschland mit der relativ hohen Grunderwerbsteuer, den Maklerprovisionen, den Notarkosten haben, da kommt ja immer bei jedem Kauf nochmal je nach Bundesland 9-12% dazu, die man zum einen als Eigenkapital haben muss, die man sich nicht von der Bank leihen kann und führen halt einfach dazu, okay, wenn ich jetzt was für 500.000 Euro kaufe und ich es in ein oder zwei Jahren wieder für 500.000 Euro verkaufen kann, klingt das erstmal nach zu, ich habe gratis gewohnt, aber die 50.000 Euro Kaufnebenkosten, die ich beim Kauf draufgelegt habe, die sind weg. Und deswegen möchte man nur kaufen, wenn man sagt, okay, jetzt mal Inflationsgedanken außen vor, zumindest diese 10% möchte ich wieder reinhaben. Und wenn ich dann sage, ich habe jetzt einen Planungshorizont von 2 Jahren, dann müsste die Immobilie pro Jahr um 5% steigen, damit ich einfach nur wieder 0 auf 0 raus bin. Und das ist halt, ja, wir hatten Phasen, wo das kein Problem war, aber in einem normalen Immobilienmarkt haben wir jetzt nicht jedes Jahr 5% kalkulierbare Preissteigerungen. Und dann wird halt bei der Planungshorizont von wenigen Jahren doch wieder eher gemietet. Dann habe ich zwar eine Kaution zu bezahlen, die kriege ich aber natürlich wieder zurück. Das ist ja eigentlich nur angelegtes Geld. Ich muss inzwischen keine Maklerprovision mehr bezahlen als Mieter. Ich habe auch sonst keine Transaktionsgebühren, sondern ich miete einfach und ziehe dann wieder aus und hatte wirklich nur die kalkulierten Kosten für meine Mietdauer.
Ja, und das Eigenkapital, was ich für einen Kauf gehabt hätte, kann ich ja, wenn man es richtig macht, zwischen 4% und 10% anlegen. Ja, richtig. Und dann mache ich meinen Schnitt über die 2 Jahre.
Ja, die guten Opportunitätskosten, die man auch mit berücksichtigen muss.
Genau,
ja.
Genau.
So, nächster Punkt, wir haben es angedeutet, politische Gründe. Hat jetzt nicht nur damit zu tun, ja doch vielleicht auch. Also grundsätzlich, das ist jetzt eine These von uns, da wird es Widersprüche geben, aber wir haben das mal irgendwo gehört in einem anderen Podcast und es klingt plausibel. Nämlich, die Politik mag es, wenn es in Deutschland viele Mieter gibt. Denn der Mieter ist im Wahlkampf und wenn es darum geht, Stimmen für die nächste Koalition zu bekommen, ein leichter adressierbarer Markt oder leicht adressierbarere Wählerschaft.
Oder empfänglich, ja.
Du kannst natürlich mit so Slogans auf Wahlplakaten wie Mietenstopp, Mietendeckel, das wird uns demnächst alles wieder entgegenschlagen.
Ja.
Damit gewinnst du halt Wähler. Weil das ist ein Thema, was das Volk beschäftigt. Wenn es viele Mieter gibt, dann gibt es viele Mieter, die sich nicht fair behandelt fühlen, die das alles zu teuer finden. Und wenn dann auf den Plakaten steht, wir frieren die Mieten ein, es gab ja sogar mal Demonstrationen, das war ja dann so absurd, das absurdeste Kill Your Landlord. Das war jetzt nicht von der Politik getrieben, aber es gab Initiativen.
Sebastian, und, genau.
Das ist halt dann schon krass, wie schlecht die Perspektive auf Vermieter ist. Das sind ja alles nur Immobilienhaie.
Ganz schlimme Leute.
Ja, wenn das halt das Bild in der Gesellschaft ist, obwohl, ja, das führt jetzt in eine andere Richtung. Wir brauchen Vermieter, wir brauchen private Vermieter, weil sonst gibt es noch weniger Mietwohnungen, aber anderes Thema. Aber es wird angenommen, dass die Politik sehr gerne viele Mieter im Land hat, weil man von denen leichter Stimmen bekommen kann als von Eigentümern.
Ja, und es ist halt so, Sebastian, da hast du völlig recht, es gibt auch, wenn man sich mal die Förderung für den Eigentum anschaut, ja, was ist auf der anderen Seite los? Ja? Mhm. Wie werde ich denn unterstützt, Eigentum kaufen zu können? Ja? Ich will es jetzt nicht vergleichen mit einer E-Auto-Förderprämie. Klasse, aber nein, auch hier gibt es eigentlich oder gab es jetzt in der Vergangenheit keine langfristige, verlässliche Strategie, die es den Käufern auch auf einen längeren Horizont hin, ja, mit Ansparung, ja, mit Zielsparen ermöglicht konnte, etwas zu kaufen, weil diese Förderung, die mir hier heute angeboten wurde, es auch in 5 Jahren noch gibt, wenn ich dann soweit bin, zu kaufen. Diese Förderung, die dann auf einmal über Nacht geschlossen werden, ja, die Töpfe, weil jetzt, oh Wunder, doch zu viele reingegriffen haben und jetzt müssen wir jetzt können wir die Anträge gar nicht mehr bearbeiten. Das ist echt schlimm, ja, das ist ein Theater und es ist einfach, da vergeht ja auch die Lust, als junge Familie zu sagen, ich schnall den Gürtel jetzt mal enger, damit ich einfach in den Bereich überhaupt komme, mir mit etwas Eigenkapital unter Förderung ein kleines Häuschen zu leisten. Ja? Und das finde ich, dass man den Menschen hier keinen Horizont gibt und dass man das alles auf dem Energiethema jetzt abreitet, ja, so nenne ich es jetzt mal, gefällt mir gar nicht. Und das ist auch etwas, wo man, ich sage jetzt mal, das Eigentum schmackhafter machen könnte, mit einer etwas langfristigeren Planung, mit einem Ziel, das mehr sichtbar ist für die Menschen, die einfach sich was kaufen möchten.
Ich greife jetzt dem Fazit schon ein bisschen voraus, aber es geht ja jetzt nicht, also klar, das energetische, das Sanierungsthema, einfach die Ängsten oder der potenziellen Zielgruppe für den Eigentumserwerb, die Ängste zu nehmen, auch mal eine ältere Immobilie zu kaufen, indem es Förderprogramme gibt, diese Immobilie auf einen zeitgemäßen, energieeffizienten Stand zu bringen. Das ist der eine Baustein. Es gäbe aber ja auch noch Möglichkeiten für staatlich geförderte Darlehensbausteine, dass man sagt, okay, du kriegst 100, 150, 200.000 Euro. Das ist außerhalb von München schon ein wesentlicher Anteil für den Eigentumserwerb. In München ist es eher ein kleinerer Anteil, aber wie auch immer, dass man sagt, okay, da will einfach keine Bank Geld damit verdienen, sondern der Staat gibt jungen Familien gerne bis zu gewissen Einkommensgrenzen, wie auch immer, die aber jetzt halt auch nicht unrealistisch niedrig sein dürfen, wie es mit vielen Förderungen auch ist. Dass man sagt, okay, ihr kriegt einfach eine gewisse Summe vom Staat geliehen für 20 Jahre für 2%. Dann sind von mir aus damit auch noch die Bearbeitungsgebühren der Bürokratie abgedeckt. Aber dann bringt man eben die Familien in früheren Wohlstand oder das Thema Transaktionskosten reduzieren über eine reduzierte Grunderwerbsteuer oder über eine Förderung für Zuschüsse zu Kaufnebenkosten. Klar, die Notare müssen ihr Geld verdienen, ist okay. Man kann auch da wieder überlegen, genauso wie überlegt wird, schon Ewigkeiten das Thema Bestellerprinzip, Kaufnebenkosten reduzieren, indem die Maklerprovision doch vielleicht nur vom Verkäufer getragen wird. Dann sind es halt nicht Kaufnebenkosten, sondern Verkaufsnebenkosten, ändert an der Transaktion relativ wenig. Aber dieses Thema, der Staat will mitverdienen an der Transaktion, das ist halt auch ein Verhinderer für Immobilien kaufen. Wenn man halt da auch wieder in andere Länder schaut, wie jetzt Spanien, Italien, Portugal, wo rund 75% der Menschen im Eigentum wohnen, dort sind halt die Transaktionskosten niedriger und es gibt mehr staatliche Unterstützung für den Immobilienkauf.
Absolut, Sebastian. Und die passen auch, also Spanien passt sich zum Beispiel auch Bewegungen oder ja, sag jetzt mal, der Nachfrage etwas an. Ja, da kosten Bestandsimmobilien, haben einen niedrigeren Grunderwerbssteuerbetrag, Neubau gar keinen, sondern nur die 10% Mehrwertsteuer. Ja, das heißt, da wird keine
Grunderwerbsteuer. Da kann man aber wieder sagen, dafür hat Neubau in Deutschland keine Mehrwertsteuer.
Gut, aber das Preisniveau ist ein ganz anderes dort. Ja, aber es ist auch so, dass wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über das Thema Modell Münster, das war bei Wieso, wo auch ein Bauträger, also weil eine Ausschreibung gemacht wird von der Kommune für Grundstücke und der Bauträger, der die niedrigste Miete für die entstandenen Wohnungen verlangt und es dann zurückrechnet mit der Bauträgerrechnung auf den dann entstehenden Grundstückspreis, ja, der hat am Schluss die Zusage bekommen für dieses Grundstück. Ja.
Wobei das ja dann eher wieder Menschen in Mietwohnraum bringt, aber natürlich braucht es die aber Komponente Miete trotzdem zusätzlich. Es
ist wir haben nicht ja
das Ziel, 100% Eigentümer.
Ja, wir haben ja nur noch gut oder böse auf dem Mietmarkt. Du hast ja, der Mietmarkt ist ja auch nicht ausgeglichen. Ja? Die Mittelschicht bezahlt mittlerweile Preise, dass der schlecht wird und die normalen 3-4 Zimmerwohnungen für kleine und mittlere Familien sind quasi gar nicht vorhanden in einer Preislage. Ich spreche jetzt mal für München. Da darfst du ganz lang suchen und wenn du was gefunden hast, dann bist aber auch wirklich in einem fragwürdigen Viertel, wo du sagst, okay, da fühle ich mich jetzt aber nicht zu Hause mit meinen zwei Kindern. Ja? Also es ist schon schwierig geworden, auch auf dem Mietmarkt. Ich habe aber auch kein Patentrezept dafür, wie man das Ganze lösen könnte oder gerechter
machen könnte. Denkansätze haben wir ja jetzt gerade geliefert. Also grundsätzlich, Fazit ist halt, es ist halt ein Zusammenspiel aus günstigen Mietbedingungen, starkem Mieterschutz, hohen Transaktionskosten und kulturellen Präferenzen, die halt in Deutschland dazu führen, dass es sehr viele Mieter gibt, die auch gerne Mieter bleiben. Und die Folge, ich habe es vorhin auch schon angedeutet, der Wohlstand im Alter über die Gesellschaft hinweg wäre halt deutlich größer und es würden deutlich weniger Rentner Mieten zahlen müssen. Es sind in Deutschland 40% der Rentner sind Mieter. Wenn man das halt nochmal verschieben könnte und man sagt, okay, nur 10-20% der Rentner sind Mieter. Die restlichen 80-90% wohnen im bis dahin abbezahlten oder fast abbezahlten Eigentum. Dann ist auch der Druck auf den Rentnern, eine höhere Rente zu brauchen, natürlich deutlich geringer. Klar, die Bewirtschaftung eines Hauses, wenn man so lange drin bleibt, ist dann natürlich auch nochmal kostenintensiv. Aber auch da muss man auch schauen, das ist ja auch dann wiederum, jetzt springen wir gerade schon ein bisschen mit ins andere Thema, das ist ja auch ein Grund dafür, warum wir so Wohnraumprobleme haben, weil ältere Leute, die ihr Eigentum haben, halt auch so lange da drin bleiben und dann alleine oder zu zweit auf 200 Quadratmetern wohnen und die aber nicht umziehen, weil etwas Neues dann auch schon wieder fast so teuer ist wie das,
also abbezahlte Eigenheim oder das abbezahlte Haus.
Genau, was modernes, neues, kleineres, halt ungefähr das kostet wie das sanierungsbedürftige größere Haus und dann bleibt man halt da aus Bequemlichkeit. Also so diese Verschiebungen, diese Allokation von Wohnraum ist halt grundsätzlich auch normal, aber ich meine, das wäre dann ein anderes Thema. Aber Fazit aus meiner Sicht ist halt, es würde dem Deutschen im Alter deutlich besser gehen, wenn er im abbezahlten Eigentum lebt. Oder man geht den anderen Weg und fördert halt den Kauf von Kapitalanlagen. Sagt, okay, lieber Deutscher, du darfst selber zur Miete wohnen, aber tu etwas für dein Alter, sorge besser vor, kaufe dir vielleicht schon mit 30 oder 40 Jahren die Wohnung, in der du im Alter im Eigentum wohnen möchtest. Das hast du dann von deinem Einkommen abbezahlt oder die Wohnung ist bis dahin vermietet. Dein Mieter übernimmt einen Großteil der Zinsen und Tilgung. Solche Konzepte dem Volk einfach näher zu bringen, würde uns allen als Gesellschaft helfen.
Schönes Fazit, Sebastian. Ich kann nur dazu sagen, es würde auch helfen, wenn die Rente nicht nochmal besteuert werden würde. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja. Das ist dann zu weit von unserem Thema weg, das überlassen wir anderen.
Aber die Liquidität im Alter ist schon ein großes Thema, auch in Deutschland. Und das sollte jeden wachrütteln, um rechtzeitig sich zu erkundigen, was man machen kann.
Auf irgendeine Art und Weise vorzusorgen fürs Alter. Ich meine, ihr seid Mieter, ich bin Mieter und ich sehe mich grundsätzlich auch gerne als Mieter. Ich habe kein Problem damit, Mieter zu sein, einfach auch aus den Gründen, weil Kaufen im Verhältnis wieder deutlich teurer ist. Aber wir sorgen halt anderweitig vor, um dann im Alter nicht auf das deutsche Rentensystem angewiesen zu sein.
Interessante Folge, Sebastian. Toll recherchiert. Danke dir. Und ich hoffe, es war für euch interessant und es war was dabei. Und selbstverständlich könnt ihr uns zu der Folge immer kontaktieren unter info@lehmannhuber.de oder auch ein Thema mal vorschlagen. Wenn ihr sagt, hey, ihr zwei, behandelt doch mal dieses und jenes. Das würde mich interessieren. Ich habe Folgendes gelesen. Wie ist eure Meinung dazu? Auch nochmal danke an die Zusendung, die wir bisher erhalten haben. Wir können leider nicht alles reinnehmen, aber wir freuen uns immer über eure Kommentare und finden es toll, dass ihr so dabei seid. Vielen, vielen Dank. Dann bleibt uns nur noch ein Servus, bis zum nächsten Mal.
Servus, ciao.
Ciao.
Lehmann Hüber Immobilien. Entscheidend besser.